Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu dieser Fazitausgabe,
in
der es unter anderem um Franz Josef Strauß und seine Connections zum damaligen togoischen Diktator geht. Wir Schwarzen müssen zusammenhalten, hat Strauß dazu mal gesagt. Und so heißt ein neues Stück an den Münchner Kammerspielen, inszeniert von Jan-Christoph Gockel.
Das ist natürlich ein schreckliches Zitat, aber sehr vielsagend. Es behauptet natürlich eine Solidarität, zu der wir gerne auch am Ende kommen würden. Aber erstmal ist es natürlich ein Zitat, womit Franz Josef Strauß versucht hat, sich quasi mit AfrikanerInnen gemein zu machen, als Konservativer. Und er ein bisschen diesem unglaublichen Zitat folgt unser Stück und ja, ein bisschen auch die Fragestellung, wo kommt dieser Satz her? Warum hat Franz Josef Strauß diesen Satz gesagt? Wir Schwarzen müssen zusammenhalten. Und deshalb heißt das Stück auch, wir Schwarzen müssen zusammenhalten, eine Erwiderung.
Außerdem blicken wir hier bei Fazit nach Kassel, wo heute eine Demonstration gegen Corona-Auflagen aus dem Ruder gelaufen ist. Wir fragen mal nach, ob es da auch so eine Form von ja, Zusammenhalt gab, den es eigentlich lieber nicht geben sollte. Der deutsche Pavillon bei der Architekturbiennale in Venedig bleibt leer. Warum? Das erklärt uns einer der Kuratoren. Und ein Literaturfestival in Südafrika offenbart den schwierigen Stand, den südafrikanische Literaten im eigenen Land haben. Sie hören Fazit und in Kassel, da gab es heute eine Demonstration gegen die Corona-Auflagen, die etwas anders verlaufen ist, als man es hätte erwarten können. Die Polizei konnte nämlich die Auflagen der Versammlung gegen die Masse von rund 20.000 Protestierenden nicht durchsetzen. Hingegen kursierten im Internet dann Videoaufnahmen, die auch ein hartes Vorgehen der Polizei gegen Gegendemonstranten zeigten. Der Journalist Olaf Sundermeier hat das Ganze vor Ort beobachtet. Herr Sundermeier, wie war denn Ihr Eindruck?
Sie sagen, das war nicht so zu erwarten. Das ist dort ein Szenario gewesen, das wir schon bei allen möglichen Corona-Demonstrationen, Anti-Corona-Demonstrationen der Querdenker in Deutschland erlebt haben. Zuletzt auch in Leipzig im November, als es zu einem Durchbruch gekommen ist und nachströmende Menschenmassen zu Tausenden dann im Prinzip selbst ermächtigt durch die Leipziger Innenstadt laufen konnten. Ähnlich war es heute in Kassel. Es waren dort rund 20.000 Demonstrierenden. Das ist die Zahl, die die Polizei genannt hat, an verschiedenen Orten. Es gab zum einen eine angemeldete Demonstration auf einem Festplatz außerhalb des Stadtzentrums. Dann gab es eine unangekündigte Demonstration mit mehreren tausend Teilnehmern, die durch die Stadt gezogen ist. Und dann kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit der Polizei. Es kam zu einem Durchbruch. Es kam auch immer wieder zu Scharmützeln mit linken Gegendemonstranten, auch einige Beleidigungen, Angriffe gegen Journalisten. Die Polizei hat diese Querdenker-Demonstrierenden, die ja zu Tausenden, Zehntausenden im vergangenen Jahr schon überall in Deutschland demonstriert haben, einfach gewähren lassen und waren überfordert, einfach auch von diesem Widerstand, den diese Leute geleistet haben, der oft ein passiver Widerstand ist, dem die Polizei aber nichts entgegensetzen konnte. Am späteren Verlauf des Abends, also so circa um kurz vor 19 Uhr, wurde dann der zentrale Friedrichsplatz durch die Polizei geräumt. Aber in den Stunden zuvor haben diese Demonstrierenden der Querdenker sich einfach als johlende Masse in der Innenstadt ohne Abstand und ohne Masken präsentiert.
Also der Durchbruch ist Programm. Es fällt einem natürlich auch das Beispiel Berlin ein, wo die Absperrung zum Reichstag durchbrochen wurde. Ja, die Polizei scheint also überfordert, beziehungsweise man kann ja fragen, hat man das Potenzial der Veranstaltung dann falsch eingeschätzt oder einfach die falsche Taktik angewandt oder was ist da los?
Beides, ganz deutlich. Also von der Polizei war zu hören, dass sie nicht mit so vielen Demonstrierenden gerechnet haben bei der Anreise. Ich bin selbst aus Berlin gekommen mit dem Auto. Auf der Autobahn, auf der A7, konnte man das schon sehen, dass es im Prinzip wie zu einem Fußballspiel die Leute angereist sind, wie bei anderen Großdemonstrationen der Querdenker auch aus Schleswig-Holstein, aus Niedersachsen. Von überall kamen die Leute und die Taktik der Polizei Es ist im Prinzip das Problem, dass wir Länderpolizeien haben mit unterschiedlichen Städten und unterschiedlichen Bundesländern, in denen diese Demonstrationen stattfinden. Und man hat so ein bisschen den Eindruck, dass die Erfahrung von Polizeien zum Beispiel in Berlin oder auch in Leipzig, wo negative Erfahrungen gemacht wurden mit diesen Querdenkern, wo man aber gelernt hat inzwischen aus den eigenen Erfahrungen, dass man in Kassel dort jetzt wieder von vorne angefangen hat, weil man es dort mit einer Masse von Menschen zu tun hat, die einfach keinen Abstand halten, die keine Masken tragen, also Demonstrationsauflagen nicht einhalten und man zu Beginn auch einfach das nicht konsequent durchsetzt, sie einfach gewähren lässt. Und diese Menschen, die dort auf der Straße waren, zu Tausenden, sind welche, die auf sehr vielen Demonstrationen schon gewesen sind in den vergangenen Monaten, Menschen, die wir dort immer wieder erleben. Und die kennen das Spielchen sehr viel besser als die örtliche Polizei, die da heute im Prinzip überrumpelt wurde.
Mhm. Tja, man kann sagen, die Stimmung im Land ist ja auch seit Beginn des Jahres so etwas am Kippen, auch weil viele Bürger den Eindruck haben, dass die Impfpolitik auch etwas außer Kontrolle geraten ist, wieso vielleicht diese Demonstration heute. Auf der anderen Seite ist ja auch klar, diese Demo von den Querdenkern ist wie bislang wohl immer sehr gut organisiert und alles andere als eine spontane Zusammenkunft, oder?
Richtig. Wir müssen auch sehen, das ist jetzt keine neu anwachsende Masse von Menschen, die sich plötzlich angesichts des Impfdesasters, das wir in Deutschland erleben, dazu bemüßigt sehen, gegen die staatlichen Maßnahmen in der Corona-Krise zu protestieren. Das sind Leute, die machen das schon seit fast einem Jahr. Die treffen sich im Prinzip zu einem gemeinsamen Happening wiederkehrend an allen möglichen Orten und allen möglichen Städten in Deutschland. Nichts Neues. Menschen, die das im vergangenen Jahr schon gemacht haben, und sie haben auch heute Abend im Kasseler Stadtzentrum angekündigt, dass sie mit derselben Strategie, die sie da erfolgreich auf den Platz bringen konnten, von Woche zu Woche jeweils eine mittelgroße deutsche Stadt stürmen wollen. So ein Redner dort mit Megafon im Zentrum dieser Demonstrierenden. Es bleibt also abzuwarten, wie sich dieser demonstrierende Wanderzirkus auch noch an anderen Orten in Deutschland auf diese Weise zusammenfindet.
Ja, und es bleibt wohl auch abzuwarten, wie sich das in diesem Wahljahr 2021 entwickelt, oder?
Na, das Entscheidende ist ja, wir haben die AfD im Prinzip als Partei, die sich dieser Bewegung zunächst angenähert hat im vergangenen Jahr, dann auch, ich will nicht sagen verschrieben hat, aber ganz deutlich die Narrative übernommen hat, zu sagen, wir und die Querdenker, das sind im Prinzip eine und dieselbe Bewegung. Und auch von einigen führenden Köpfen der Querdenkenszene kommen Signale, Avancen in Richtung AfD. Aber wir sehen ja, dass die AfD nicht nur bei den Wahlergebnissen am vergangenen Wochenende in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, auch bei den laufenden Umfragen eben nicht profitiert von der momentanen Situation in der Pandemie. Und ich habe den Eindruck, sondern ausschließlich vor allen Dingen gewählt werden von der eigenen Kernwählerschaft, von den eigenen Stammwählern, dass es sich bei den Querdenkern ähnlich verhält. Das sind einige 10.000 Menschen, die deutschlandweit bereit sind, auf diese Art und Weise auf die Straße zu gehen. Aber es werden eben nicht mehr. Man kann nicht von einer stark anwachsenden Protestbewegung in Deutschland reden, die angesichts von Maskenskandal und Impfdesaster jetzt in Massen auf die Straße gehen.
Der Journalist Olaf Sundermeier mit Eindrücken von der heutigen Demonstration gegen Corona-Maßnahmen in Kassel. Vielen Dank dafür.
Danke Ihnen.
Früher nahmen britische Kohlekumpel Kanarienvögel als Frühwarnsystem mit unter Tage, weil die empfindlich auf toxische Gase reagierten. Und so ist es auch manchmal in der Gesellschaft. Da gibt es auch die Stimmen, die sehr früh melden, dass die Luft dünn wird. An dieses Bild hat gerade das südafrikanische Literaturfestival Time of the Writer angeknüpft, natürlich virtuell mit Lesungen, Debatten und Webinaren, die sich um die Frage drehten, welche Rolle Schriftsteller in Südafrika und auf dem gesamten Kontinent spielen, als Whistleblower, als Zeitzeugen oder als Kanarienvögel in der Mine. Leonie March hat das Festival mitverfolgt.
Normalerweise ist Selksen da viel unterwegs. Auf Lesungen, Vorträgen, Festivals in aller Welt. Zum Schreiben komme er da wenig, erzählt der südafrikanische Schriftsteller. Die Corona-Pandemie bedeutet auch für ihn Stillstand. Jedenfalls physischen, nicht aber kreativen.
I became very productive. The songs that I'm telling you about that I composed.
Ich war sehr produktiv. Ich habe Songs für einen Animationsfilm komponiert. Ich habe 2 Bücher geschrieben und ein Libretto für eine Oper. Alles während dieses Covid-Lockdowns.
Andere südafrikanische Autoren und Autorinnen berichten beim Time of the Writer Festival dagegen von Schreibblockaden und Existenzsorgen. Bei der Verteilung staatlicher Corona-Hilfen seien nicht alle Künstler gleichermaßen berücksichtigt worden. Im Gegensatz zu Musikern oder Filmschaffenden sehen sich die Literaten als Underdog der Kulturszene. Da liegt die Frage nahe, welche gesellschaftliche Rolle Schriftsteller spielen.
We're writers. We're witnesses. And we can testify.
Wir sind Autoren. Wir sind Zeugen. Wir können eine Aussage machen. Diesen Satz wiederholte die Schriftstellerin Sukiswa Wana bei der Eröffnung mehrfach, angelehnt an das diesjährige Motto des Festivals. Sie ließ das Jahr Revue passieren, erinnerte eindrücklich an rassistische Polizeigewalt und die Unterdrückung der Meinungsfreiheit.
Sadly, in all of Africa, our governments have treated us, the citizens, as though we are their slaves.
Leider werden wir als Bürger überall in Afrika von unseren Regierungen wie Sklaven behandelt. Als Autoren sind wir Zeugen dieses Missbrauchs, machen darauf aufmerksam und warnen vor den Folgen. Dass wir dabei manchmal prophetisch wirken, liegt nur daran, dass unsere Politiker anti-intellektuell und antiliterarisch eingestellt sind. Es geht um eine systemische und latente Missachtung. Das führt dazu, dass Schriftsteller oft als überflüssig angesehen werden. Aber eine Gesellschaft, die ihre Künstler nicht respektiert, interessiert sich auch nicht für Meinungsfreiheit.
Zu den virtuellen Debatten des Festivals waren daher nicht nur afrikanische Schriftsteller und Schriftstellerinnen aus unterschiedlichen Ländern, sondern auch Whistleblower, Journalisten und Akademiker eingeladen. Sie debattierten nicht nur über die Themen, die dem Kontinent auf den Nägeln brennen, die Ignoranz der Mächtigen, die weiterhin spürbaren Auswirkungen des Kolonialismus, ausufernde Gewalt gegen Frauen, Korruption oder Migration, sondern auch den Literaturbetrieb selbst. Es gäbe viele spannende Neuerscheinungen, die auch in diversen Buchclubs gelesen würden, so der Schriftsteller Fred Kumalo. Neue Leser erreiche man aber kaum.
Here we are. We are indigenous black South African writers.
Hier sind wir, schwarze Autoren aus Südafrika. Aber wenn wir in einen Buchladen gehen, stehen unsere Bücher irgendwo versteckt, ganz hinten in der Afrika-Ecke. Vorn stehen internationale Bestseller, so als wären wir Gäste in unserem eigenen Land. Wenn man nachfragt, heißt es, dass sich diese Bücher einfach gut verkaufen. Dabei haben sie es nie ausprobiert, einheimische Autoren in die erste Reihe zu stellen. Sie sollten uns eine Chance und den nötigen Raum geben. Wir können diese Bücher verkaufen, wenn man uns dabei unterstützt.
Und zwar auch, weil sie Themen aufgreifen, die für ihre Leser relevant sind und an ihre Alltagserfahrungen anknüpfen. Aber was, fragt Sukiswa Wana, wenn niemand diese Bücher liest?
If a writer writes, whether as a witness, can I read the mind or testify, and no one reads it, does it matter?
Ähnlich wie in der Film- oder Musikbranche brauche es eine stärkere Lobby, so Wana. Zum Beispiel durch die Gründung einer Stiftung für Literatur in Südafrika.
Diese Stiftung könnte eine Blaupause für den gesamten Kontinent sein. Sie würde dafür sorgen, dass nicht nur die Mittelschicht Zugang zu Büchern hat, sondern auch die Leute in den Dörfern. Die Kinder würden unsere Geschichten lesen und Eltern ihre Passivität gegenüber schlechter Regierungsführung hinterfragen. Schriftsteller könnten in der Sprache ihrer Wahl schreiben und sich sicher sein, dass ihre Bücher übersetzt werden. Die Stiftung würde auch bei Verhandlungen mit Verlagen und Fragen nach Tantiemen helfen.
Diese Idee ist bei dem Festival auf viel Zustimmung gestoßen. Zwar fehlt der direkte Austausch mit dem Publikum bei dieser virtuellen Ausgabe von Time of the Writer, aber die Literaturszene hat die Zeit des Lockdowns zur Reflexion und Entwicklung neuer Ideen genutzt. Nun müssen sie auch umgesetzt werden.
Leonie March berichtete über das Literaturfestival Time of the Writer in Südafrika. Jan-Christoph Gockel, der seit kurzem Hausregisseur an den Münchner Kammerspielen ist, der beschäftigt sich in seinen Stücken häufiger mit Westafrika und er arbeitet auch regelmäßig mit einem Puppenbauer und Puppenspieler zusammen, nämlich mit Michael Pietsch. Die Puppe, die heute Abend auf der Bühne zu sehen war, die hatte die Gestalt von Franz Josef Strauß und es geht, wie bereits angedeutet, in dieser Premiere um die Beziehungen des früheren bayerischen Ministerpräsidenten zu Togo und zu dessen Staatsoberhaupt.
Ein derartig freundschaftlich geprägtes Verhältnis zwischen einem europäischen Land und einem afrikanischen Lande ist Anfang der 80er Jahre nicht selbstverständlich. Unser gegenseitiges Verhältnis Togo-Bundesrepublik Deutschland, Togo-Bayern ist auch ein Ergebnis einer gemeinsamen Geschichte unserer beiden Staaten, die sich über einige Jahrzehnte hin gezogen hat.
Franz Josef Strauß? Jawohl. Ist der Geist, den du verschwunden haben willst?
Ja, der funkt mir immer dazwischen.
Wegen Franz Josef Strauß hast du mich gerufen.
Jawohl.
Und du willst, dass ich ihn eliminiere?
Jawohl.
Wir Schwarzen müssen zusammenhalten. Eine Erwiderung heißt das Stück. Christoph Leibold hat für Fazit die Premiere gesehen. Herr Leibold, besteht die Erwiderung in einer Form von postkolonialem Diskurs, den wir momentan ja sehr intensiv führen?
Ja, das kann man schon so sagen. Also es geht darum, auch Linien aufzuzeigen, also von der Geschichte über die jüngere Vergangenheit in die Gegenwart, wie eben diese kolonialen Strukturen auch nachwirken, die viele von uns, ich sag's mal vorsichtig, zumindest ausblenden. Und das Ganze ist inszeniert als Zeitreise. Also Jan-Christoph Gockel und sein Team betten recherchierte Fakten aus der Geschichte in eine fantastische Geschichte. Eine Schauspielerin, Nancy Mensah-O'Fay, die landet als Afro-Astronautin mit so einem Glaskugelhelm auf dem Kopf und einem folkloristisch gemusterten Space Overall in Deutsch-Togo im Jahr 1914 und begibt sich dann auf eine Reise als zeitreisende Geisterjägerin, so auf die Spur der kolonialen Gespenster, die über die Strauß-Ära bis heute im Denken herumspuken. Also Franz Josef Strauß, der war ja regelmäßig in Afrika, er pflegte eine Dudes-Freundschaft mit dem dortigen Diktator und 1984 hat er allen Ernstes 100 Jahre deutsch-togolesische Freundschaft gefeiert, was also mit Blick auf die koloniale Ausbeutungsgeschichte eigentlich eine ziemlich unverfrorene Beschönigung ist. Ähnlich wie dieses titelgebende Zitat, wir Schwarzen müssen zusammenhalten. Das suggeriert ja sowas wie Partnerschaftlichkeit und Augenhöhe, was historisch einfach so überhaupt nicht stimmt.
Das heißt, das Ganze ist eine Dekonstruktion dieses schrägen Zitats oder kann man vielleicht so lesen. Wir hatten heute Nachmittag in der Sendung Rang 1 ein Interview mit Jan-Christoph Gockel und da hat er erzählt, dass er bei der Recherche zum Stück auch auf ein bayerisches Unternehmen namens Marox gestoßen ist. Was hat es denn damit auf sich?
Naja, Franz Josef Strauß betrieb sozusagen die Fortsetzung der kolonialen Ausbeutung mit den Mitteln seiner Zeit. Also der fädelte profitable Deals ein für bayerische Unternehmen, eben wie den Fleischfabrikanten Josef Merz, dessen Konzern eben dieser Marox-Konzern war, der da unten dann gutes Geld verdient hat. Da wurden dann, glaube ich, Weißwürste in Togo hergestellt. Also Strauß, der war ja nicht nur bayerischer Ministerpräsident, sondern der war, ich sag's mal mit aller Vorsicht, Herr eines, wir nennen das in Bayern Spitzelwirtschaft, also eines Spitzelwirtschaftsimperiums weit über die Grenzen des Freistaats hinaus. Und sehr schön ist, fast schon ironisch, also dieser Strippenzieher Strauß ist eben hier in Gestalt einer Marionette zu sehen, der selbst an den Fäden des Puppenspielers Michael Pietsch zappelt. Aber er ist deshalb jetzt nicht irgendwie so ein harmloser Hampelmann, sondern diese Puppe, die ist toll, die hat so ein selbstgefälliges, überhebliches, fast Grinsen, so dieses, was wir einen Mir-San-Mir-Bayern nennen, ja, diese Selbstzufriedenheit, bulliger Holzkopf und wenn das Klappmaul eben auf und zu macht, dann spricht eben das reale Vorbild persönlich mittels Strauß-Originalton, wie wir es gerade gehört haben im U-Ton, vom Band aus diesem Klappmaul-Holzpuppenmund.
Und natürlich ohne Hals.
Ja, natürlich stiernackig, so wie man ihn kennt. Man sieht ihn auch mal von hinten, da ist so eine richtige schöne Nackenwulst.
Wer oder was ist denn da außer dieser Puppe noch auf der Bühne bzw. auf dem Screen zu sehen?
Ja, eine ganze Menge. Also es vermischt die Inszenierung eigentlich wirklich sehr virtuos verschiedene Genres. Also in erster Linie Theater und Film. Teile der Handlung werden live gespielt im Werkraum der Münchner Kammerspiele und von einem Kameramann aufgenommen.
Andere Szenen wurden in Togo gedreht. Also Jan-Christoph Gockel ist mit dem Ensemble im Februar nach Togo gereist. Dann hat man Spielszenen gedreht. Dazu gibt es dokumentarisches Material, also Schwarz-Weiß-Bilder, alte historische. Es gibt Interviewpassagen, also diese Afronautin, die führt dann auch mal mit Historikern in Togo Interviews, die dort eben gedreht wurden. Es gibt Puppenspiel, es gibt sogar Comic-Sequenzen. Zum Beispiel gleich am Anfang sieht man Comicbilder, wenn das Raumschiff der Afronautin zur Mission aufbricht. Und es gibt eine Live-Schalte nach Togo, einfach weil auch Togo eingebunden werden soll. Da wird referiert sozusagen, dass auch die Zeitzonen damals sozusagen eingeführt worden sind in der gleichen Zeit, wie Togo damals Kolonie geworden ist. Und das Tolle ist natürlich hier mit dem Livestream, man kann es eben nicht nur in Deutschland sehen, sondern auch in Togo diesen Abend empfangen und verfolgen.
Mhm. Herr Leibold, das Ganze klingt auch ein bisschen nach Satire. Hat es was davon?
Ja, Satire, das ist so eine Frage. Satire würde ich nicht sagen. Es ist einfach ein faszinierender Bilderstrom, der da entsteht auf dem Bildschirm und der eigentlich eher einen hineinsaugt. Es gibt vielleicht mal so Schmunzelmomente, wie ich gesagt habe, diesen Stiernackenwulst von Franz Josef Strauß. Aber eigentlich saugt es einen hinein in verstörende Abgründe. Also Strauß mag ja 3 Jahrzehnte tot sein, aber es ist immer noch ein Flughafen nach ihm benannt. Noch immer verdienen bayerische Brauereien dort unten gutes Geld. Das Spätzlwirtschaft, jetzt nicht unbedingt nur mit Afrika, aber in Bayern immer noch eine große Sache ist, sieht man jetzt gerade wieder an der Maskenaffäre der CSU. Da ist auch, und es ist vieles von damals noch nicht aufgearbeitet. Also in diesem Abend geht es, und da sind wir dann ganz weit weg von der Satire, geht es auch zum Beispiel darum, dass lange bevor Nationalsozialisten in Deutschland KZs aufgemacht haben, die Kolonialherren, die Deutschen in Afrika Experimente auch gemacht haben, die Mediziner mit Afrikanern, da wurden Menschen mit Malaria infiziert, um ein Mittel gegen Malaria zu finden. Also dieses ganze Ausmaß, was da dranhängt an dieser Kolonialgeschichte, das ist uns, glaube ich, gar nicht so bewusst immer, und das macht dieser Abend sehr bewusst. Hier in Bayern ist so ein Satz wie, wir Schwarze müssen zusammenhalten, für viele noch so ein zünftiges Format von einem etwas hemdsärmeligen Politiker, den aber viele noch bewundern, und damit räumt dieser Abend aber gehörig auf, und das vollkommen zu Recht.
Christoph Leibold, über die Premiere an den Münchner Kammerspielen, wir Schwarzen müssen zusammenhalten, in der Regie von Jan-Christoph Gockel, und Sie finden ein längeres Interview mit diesem Jan-Christoph Gockel aus unserer Sendung Rang 1, natürlich auch in der DLF Audiothek.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Kultur gehört ins Grundgesetz. Diese Forderung ist in der SPD einmal mehr erhoben worden, kurz nachdem die Christdemokratin und Kulturstaatsministerin Monika Grütters für Deutschland ein Kulturministerium ins politische Spiel gebracht hat. Hamburgs sozialdemokratischer Kultursenator Carsten Broster hat im Deutschlandfunk das SPD-Konzept Kulturstärken erläutert. Es sei keine gesamtstaatliche Symbolik, sondern Beweise nach den letzten 12 Monaten Verantwortung mit mittelbaren Auswirkungen, so Broster.
Wenn es beispielsweise vor Ort in der Kommune darum geht, ob man jetzt bei Kulturausgaben leichter kürzen kann als bei anderen, ist das zumindest ein Argument mehr für diejenigen, die sagen, passt auf, gefährdet nicht die Infrastruktur, weil wir in eine staatliche Finanzierungsschwierigkeit kommen, sondern sorgt dafür, dass die Bereiche, die für Sinn und Perspektive in unserer Gesellschaft sorgen, auch ausreichend zukünftig finanziert sind und weiter gestalten können.
Der Fotograf Klaus Ender ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Als Bildreporter arbeitete er seit Mitte der 60er Jahre für 50 DDR-Verlage. 1975 gehörte das Mitglied des Kulturbundes zu den Initiatoren der ersten Ausstellung von Aktfotografien in der DDR. Von 1981 bis 1996 lebte der vielfach ausgezeichnete Ender in Österreich. Er hatte 15 Jahre als IM für die Staatssicherheit der DDR gearbeitet. Klaus Ender starb nach langer Krankheit auf Rügen. Dass in der Türkei das internationale Abkommen gegen Gewalt an Frauen aufgekündigt worden ist, wird stark kritisiert. Die Entscheidung von Präsident Erdogan sei ein großer Rückschlag, ließ der Europarat wissen, der das weltweite Abkommen verantwortet. Die Bundesregierung in Berlin nannte den Austritt ein falsches Signal an Europa. Erdogans Dekret wird als Versuch gewertet, konservativen und islamistischen Kreisen in der Türkei entgegenzukommen.
Zieh deine Entscheidung zurück und halte dich an den Vertrag, fordert Fidan Ataşelim von der Plattform gegen Frauenmorde. Frauenrechtlerinnen posten auf Twitter, sie hätten die Nacht nicht schlafen können, denn jetzt müssten Frauen noch mehr um ihr Leben fürchten. Mehr als 300 sind letztes Jahr in der Türkei ermordet worden, heißt es auf der Plattform. Viele von ihnen von ihren Ehemännern, Ex-Partnern, Brüdern oder anderen Männern aus dem nahen Umfeld.
Gebärdensprache, Weinkultur und Streuobstanbau gehören jetzt zum immateriellen Kulturerbe in Deutschland. Ins bundesweite Verzeichnis der UNESCO-Kommission wurde aber auch das Papiertheater und das Kaspertheater aufgenommen, eine Tradition, die ins 14. Jahrhundert zurückgeht. Im 19. Jahrhundert habe sich die Kasperfigur auch gegen die Obrigkeit zur Wehr gesetzt. Neuzugang im Universum der Marvel-Comics rund um Captain America. Ein Teenager soll die erste LGBTQ-Figur werden, das berichtet der britische Guardian. Die Figur Aaron Fisher sei inspiriert von Helden der queeren Community und der Bevölkerung, die sich für ein besseres Leben einsetze, sagte der Autor der Reihe Josh Trujillo. Die Figur solle eine neue Generation von Superhelden inspirieren.
Zu den großen kulturellen Corona-Ausfällen im vergangenen Jahr gehörte auch die Architekturbiennale in Venedig. Der deutsche Pavillon wird kuratiert von einem Team rund um den Architekten Arno Brandlhuber, das sogenannte Team 2038. Und in dieser Jahreszahl 2038 steckt auch gleich schon die Idee. Man wollte nämlich aus der Zukunft zurückblicken auf das Jahr 2020. Damals lautete die Prognose des Teams, die 2020er waren hart. Das war aber zu Beginn von Covid-19. Und jetzt, ein Jahr später, haben die Kuratoren ihr Konzept aktualisiert. Immerhin ist die Biennale in Venedig ja noch nicht abgesagt, soll am 21. Mai eröffnet werden. Obwohl Italien im dritten Lockdown ist und die Corona-Entwicklung momentan ja eher daran zweifeln lässt. Gesprochen habe ich darüber vor der Sendung mit Olaf Gravert von Team 2038. Hallo und guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Ich denke, die wichtigste Ankündigung Ihres Teams ist, der deutsche Pavillon bleibt leer. Warum das denn?
Der deutsche Pavillon bleibt leer, der physische Raum. Gleichzeitig machen wir den virtuellen Pavillon, in dem die Inhalte über den Ort Venedig hinaus zugänglich werden. Das heißt, in dem Sinn bleibt der Pavillon nicht leer, weil ja im virtuellen Raum trotzdem die Inhalte zu sehen sein werden. Und auch in Venedig werden wir eine Installation machen, die sich darauf bezieht. Das heißt, nach Venedig zu reisen im Sommer lohnt sich, weil es dort natürlich einen räumlichen Mehrwert gibt. Aber die Inhalte sind unabhängig vom Pavillon global zugänglich.
Also bleibt er doch nicht leer?
Nicht ganz.
Ich überlege, ob das ein besonders mutiger Akt auch der Verweigerung ist oder einfach nur eine pragmatisch preisgünstige Lösung. Denn in diese Dynamik einer solchen Biennale, wenn sie denn stattfindet, ist ja auch eingeschrieben, dass ein Pavillon, der leer bleibt, einfach ignoriert wird. Also dann geht man da halt einfach vorbei, oder?
Ich glaube, das jetzt als Verweigerung zu sehen, das wäre jetzt kurz gedacht. Also auch ohne Corona hatten wir das schon immer im Konzept so angedacht, dass es quasi den virtuellen und den physischen Pavillon gibt. Das heißt, von ganz Anfang an hatten wir eigentlich ein Konzept, das diese beiden Räume zusammen denkt. Und durch Corona hat sich das jetzt nochmal beschleunigt und wahrscheinlich wird jetzt der virtuelle Pavillon wichtiger, als er das vorher war. Aber trotzdem wird das räumliche Erleben dort wichtig sein, wenn man vor Ort ist. Die Frage ist ja quasi, wie kann man diesen Raum und die Inhalte, die da drin stattfinden, zugänglich machen, vor Ort und unabhängig von dem Ort.
Genau. Lassen Sie uns mal kurz über die Inhalte sprechen. Das ist ja angedacht als, wie bereits erwähnt, so ein Rückblick auf die 2020er Jahre, der von Gelassenheit geprägt ist. Auf was blicken Sie denn gelassen zurück?
Genau, das war schon vor Corona. Das Konzept war quasi 2038, die neue Gelassenheit. Die Idee war ja oder ist, dass in 2038 nochmal alles gut gegangen ist. Das heißt, dass wir die großen Krisen gemeistert haben, dass uns dann quasi eine tatsächliche Krise eingeholt hat, hat das Konzept eigentlich nur noch gestärkt und hat eben zu einer Anpassung geführt. Natürlich gibt es auch einen Bezug zu der jetzigen Krise im neuen Konzept. Aber die großen Themen oder großen Fragen waren ja auch schon vor der Pandemie eigentlich sichtbar und deutlich. wenn wir jetzt ein konkretes Beispiel nehmen wollen würde aus der Architektur, dann wäre es vielleicht so etwas wie die Bodenfrage, die ja mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft, glaube ich, als Thema angekommen ist, die letzten Jahre. Quasi die Verfügbarkeit von Bauland ist ja die Grundbedingung für jede Architektur, oder? Ohne Bauland kann ich nicht bauen. Und in der Bodenfrage kommen eben diese großen Themen zusammen und man weiß gar nicht, ist die Bodenfrage jetzt eine ökonomische oder ist es eine ökologische? Und wie spielt dann Digitalisierung und Digitalität damit rein? Und da wird es dann spannend, weil diese großen Fragen, das ist natürlich dann auch eine Frage von Umverteilung und wie geht man damit um? Und diese Idee von Solidarität statt Wettbewerb, die wir auch schon vorher gestellt haben, aber jetzt durch Corona vielleicht auch angekommen ist im allgemeinen Diskurs. Diese Fragen und Themen werden natürlich in Architektur per se verhandelt. Mhm. Deshalb.
Man denkt ja immer, der sind die Architekten dann eigentlich ausgesetzt, weil so einen richtigen Hebel haben die ja gar nicht.
Ja, ja und nein. Das wäre dann die Kritik auch an der Verantwortung, die Architektinnen und Architekten übernehmen oder nicht. Denn es gibt jetzt schon Modelle und Beispiele, wo Architektinnen ganz bewusst sich quasi dem nicht nur aussetzen, sondern gegensteuern und quasi die Betriebsmodelle, also das ist ganz schwierig, weil ja, es gibt da vielleicht gar kein Wort dafür, aber das Betriebssystem von Architektur mitdenken. Das heißt, muss es Privateigentum sein? Was wären Alternativen zu privatem Eigentum, die aber jetzt nicht per se Eigentum verurteilen? Um das geht es ja auch nicht, oder? Man muss ja schon in dem System, in dem wir uns bewegen, in dem wir leben, diese Verhandlung möglich machen. Und da gibt es ganz konkrete Modelle alternativer Formen, wie mit Eigentum umgegangen wird, die dann auch zu ganz anderen Architekturen führen. Und dann auch anschlussfähiger sind in der Zukunft.
Wie haben Sie, Herr Grawert, denn die vergangenen Monate als Kuratoren erlebt? Da ging es doch vermutlich auch hoch und runter, oder?
Es ging hoch und runter. Die Verschiebung, also es ist jetzt zweimal verschoben worden. Es wurde ja erst von Mai 2020 auf August 2020 verschoben und dann nochmal jetzt auf Mai 2021. Das war natürlich nicht einfach, auch quasi mit dieser Ungewissheit umzugehen und zu planen. Daraus entstand natürlich dann auch jetzt der virtuelle Pavillon als Antwort. Das heißt, um in jedem Fall die Biennale auch im Mai eröffnen zu können, hat man jetzt nach Formaten gesucht, die das in jedem Fall erlauben, auch wenn man nicht nach Venedig reisen kann. Es war ein Auf und Ab, aber natürlich dieser Moment, dass wir schon vor der Pandemie von einer Krise ausgegangen sind und uns die dann eingeholt hat, und diese Krise jetzt vielleicht auch deutlich macht, dass vieles möglich ist, was vorher unmöglich schien und was vorher vielleicht auch naiv erschien als Annahme, hat uns natürlich wahnsinnig bestärkt und auch die Protagonistinnen aus dem Projekt, die uns da den Rücken stärken und sagen, sie finden das Projekt jetzt noch relevanter als davor. Das macht natürlich Spaß und Stolz und lässt einen weiterarbeiten.
Und was glauben Sie, wird die Architekturbiennale in Venedig stattfinden?
Doch, die Biennale wird stattfinden. Ich glaube, man sollte es auch nicht vergessen, dass ja die Biennale auch ein Kulturereignis ist für eine lokale Bevölkerung. Das heißt, natürlich geht es auch darum, aus der Welt dorthin zu reisen. Das war aber auch vor Corona nicht für alle möglich. Und deshalb sollte man nicht vergessen, dass natürlich diese Ereignisse auch für ein lokales Publikum, also für ein italienisches Publikum, sehr wichtig sind. Das heißt, wenn man das mitdenkt, dann ist es, glaube ich, absolut klar, dass es stattfinden wird, auch als Zeichen für die lokale Bevölkerung, dass in Venedig Kultur weiter wichtig ist.
Olaf Grawert von Team 2038, dem Kuratorenteam der auf dieses Jahr verschobenen Architekturbiennale in Venedig. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen fürs Interesse.
Opera Forward. Über die digitale Eröffnung dieses Opernfestivals haben wir vorgestern berichtet hier bei Fazit. Ein Festival nicht nur mit Uraufführungen, Performances und Diskussionen, sondern immer auch spannendes Zukunftslabor. Die zentrale Uraufführung gab es heute Abend zu sehen und zwar Upload von Michel van der A, ein Mann, der gerne mit Virtual Reality und anderen technologischen Entwicklungen experimentiert. Uwe Friedrich hat das für Fazit gesehen. Ja, was wäre, wenn es ein ewiges Leben gäbe, in dem man deine Gedanken einfach in die Cloud hochlädt? Das ist anscheinend so die Grundidee hinter diesem Stück Upload, Uwe Friedrich. Also ja, eigentlich eine hochphilosophische Frage. Wie wird die denn verhandelt?
Die wird in der Tat opernhaft zwischen zwei Figuren, dem Vater und der Tochter, verhandelt. Die haben keinen Namen, also wir merken schon, es soll was Allgemeingültiges werden. Der Vater ist offenbar depressiv, will sein Leben beenden, aber will seiner Tochter erhalten bleiben, eben indem er seine Gedanken so, ja, KI, künstliche Intelligenz mäßig in eine Cloud hochlädt, und dann wird ein Avatar immer Einfluss auf das Leben der Tochter wohl haben. So stellt er sich das vor. Grauenhafte Vorstellung natürlich, dass die Eltern einem nun immer in den Topf gucken können. Und die Tochter wehrt sich dagegen. Die findet das nämlich gar nicht so gut. Das ist technisch sehr aufwendig mit vielen digitalen Projektionen. Und dann wird auch berichtet, dass der Computer gelegentlich mal abstürzt bei diesem Projekt. Aber ja, die greifen sehr hoch thematisch mit dieser Oper.
Was konnten Sie denn von dieser Oper heute Abend überhaupt sehen? Das war ja anscheinend kein Livestreaming.
Nein, wir konnten von der Oper ganz, ganz wenig nur sehen. Denn obwohl es anders angekündigt war, wir alle erwarteten so eine halbe Stunde Preview oder Best-of, sahen wir letzten Endes eine Dokumentation über die Entstehung dieser Oper, wo also der Komponist Michel van der Aa interviewt wurde, der Dirigent Otto Taus, gespielt das Ensemble Musikfabrik, und auch die beiden Protagonisten, Protagonist, Protagonistin. Julia Bullock singt die Tochter.
Das klingt ja, Uwe Friedrich, relativ eingängig, sag ich mal. Ist ja ein Festival für zeitgenössische Oper, ne?
Ja, es ist etwas überraschend. Das klingt jetzt sehr sphärisch, durchaus angemessen natürlich dem Thema, weil der Vater ja auch in irgendwelche unbekannten Sphären sich verabschiedet in der Cloud. Aber in der Tat, man erwartet ja immer so ein bisschen ängstlich blutende Ohren bei zeitgenössischer Musik. Das war überhaupt nicht der Fall. Auch beim restlichen Programm nicht, das gestern mit sehr vielen kleineren Produktionen sich präsentiert hat. Einem Club Purcell zum Beispiel, wo man in eine Bar gegangen ist und dann der Zuschauer angeredet wurde. Also mit so einer Handkamera lief man durch einen Nachtclub. Und Purcell war gestern auch in verschiedenen anderen Produktionen Thema, in dem Dido zitiert wurde musikalisch. Das hatte alles einen sehr starken Hang in Richtung Installationskunst, Performance, zum Teil auch Tanz und was man so Outreach nennt. Also im Grunde so das gesamte Randprogramm eines zeitgenössischen Festivals, kann man vielleicht sagen. Digital für meinen Geschmack sehr schön aufgearbeitet. Man hat tatsächlich ein Festivalgefühl bekommen, insofern als man gar nicht alles sehen konnte. Man konnte sich in einer Leiste immer in verschiedene Orte klicken. Sehr viel live an Gesprächen von jungen niederländischen Künstlern, die so über und Künstlerinnen, die so über ihre Pläne redeten. Da kamen dann Dinge, wo man, es gibt einem das schöne Gefühl, dass Themen auch international sind. Ein junger Künstler, der heute meinte, er will eine Oper schreiben über Gender-Themen der niederländischen Arbeiterklasse, und man denkt sofort, ah, das ist auch hier ein Thema unter jungen Komponistinnen und Komponistinnen. Also die Themen ähneln sich dann doch und wurden da mit großem Schwung und zum Teil auch sehr originell und interessant diskutiert.
Was Sie sagen, klingt zumindest ja auch technisch relativ innovativ. Ist das so ein Festival? Es wird ja veranstaltet von der Oper Amsterdam unter neuer Leitung, womit sich diese Bühne auch präsentieren will, ganz bewusst?
Die Intendantin Sophie de Lint hat natürlich ein großes Interesse, dass das jetzt stattfindet und auch technisch auf hohem Niveau stattfindet, um die Oper Amsterdam da an der Speerspitze präsentieren zu können. Man muss wissen, dass sie da durchaus in schwere Wasser geraten ist vor kurzer Zeit, weil in den Niederlanden die großen Institutionen auch immer wieder Förderanträge stellen müssen. Und der Antrag der Nationaloper in Amsterdam ist ziemlich mit Pauken und Trompeten durchgerasselt. Also sie brauchte jetzt auch einen Erfolg und das wird sie sich sicherlich als Erfolg in ihre Bilanz schreiben.
Unser Opernkritiker Uwe Friedrich über Upload, eine Uraufführung auf dem niederländischen Festival Opera Forward, das morgen Sonntag zu Ende geht.
Deutschlandfunk Kultur, Kulturpresseschau.
Wann wird es endlich wieder gestern? Fragte der Berliner Tagesspiegel in unser aller Namen, die wir uns zurücksehnen in die Zeiten ohne Masken. Viele wissen nicht, wie es weitergehen soll. Ein paar geben auf, erzählte im Interview mit der Süddeutschen Zeitung der Konzertorganisator Nikolai Sabotka. Eigentlich wollen die Leute vor allem einfach arbeiten. Und wenn sie es jetzt nicht dürfen, begehren sie auf, jedenfalls im Kulturbetrieb. Prominente Musiker wie die Stargeigerin Anne-Sophie Mutter und der Bariton Christian Gerhaher haben beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof eine Popularklage gegen die Corona-bedingten Schließungen kultureller Einrichtungen erhoben, erfahren wir aus der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Das Totalverbot von Kulturveranstaltungen verletze in der Verfassung garantierte Rechte auf Kunstfreiheit und auf freie Berufsausübung. Organisiert haben sich die Künstler in der Initiative Aufstehen für die Kunst. Sie versammelt mittlerweile rund 3000 teilweise sehr namhafte Künstler und Kulturschaffende, stand in der Neuen Zürcher Zeitung. Kunst braucht Räume, um sich entfalten zu können, sagte dort der Sänger Christian Gerhaher im Interview. Diese Räume hat sie derzeit nicht, weil die Kunstfreiheit derart ausgehöhlt wird. Das ist eine echte Gefahr, und zwar nicht nur für die Künste, sondern für das Selbstverständnis unserer Gesellschaft insgesamt. Auch wenn er nun den Klageweg vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof beschritten hat, mit Corona-Leugnern und Verschwörungsgläubigen hat Christian Gerhaher nichts im Sinn. Ich bin selbst studierter Mediziner und werde alles tun, um mir dieses Virus nicht einzufangen. Kluger Mann. Halbwahrheiten gehören zu den diskursiven Instrumenten, die Verschwörungstheoretiker nutzen, meinte im Interview mit der Tageszeitung Die Welt die Literaturwissenschaftlerin Nicola Gess. Das Nebeneinander von verständlicher Kritik und kruden Thesen macht es einem leicht, den Protest zum Irrsinn einiger Verrückter zu erklären, heißt es in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Die Mehrheit befürwortet auch nach einem Jahr die Schutzmaßnahmen. Viele wollen strengere und wenige haben Verständnis für Leute, die ohne Abstand und Masken demonstrieren, schreibt Florentin Schumacher in seiner Reportage aus Baden-Württemberg, dem Land der Virusleugner, Querdenker, Impfgegner, und warnt. Allen Protest zu tabuisieren, in der Hoffnung, dass sich ihm weniger Leute anschließen, führt aber womöglich zum Gegenteil. Es erinnert an das Dilemma mit der neuen Rechten. Mit Rechten reden wollten die einen, auf keinen Fall forderten die anderen. Am Ende redete man über die Rechten, die so viel Aufmerksamkeit am meisten freute. Da empfehlen wir jedem Corona-Verschwörungstheoretiker einfach mal einen Satz wie diesen. Anders als zu Zeiten von Pest, Cholera oder spanischer Grippe bemüht sich die Menschheit zum ersten Mal in ihrer Geschichte, den Verlauf einer weltweiten Pandemie aktiv zu steuern und zu beherrschen. Und das, trotz aller Fehler und Rückschläge, nicht ohne Erfolg. Das stand in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Der Preis für diesen Erfolg ist hoch, meinte Markus Wilaschek und verlangte endlich einmal Applaus für die Jüngeren, die am wenigsten gefährdet sind, unter Lockdown und Staatsverschuldung am meisten zu leiden haben. Denn, so der Frankfurter Philosophieprofessor, Rentnerinnen und Pensionäre brauchen keine Schulbildung mehr. Partys und Clubbesuche sind kein wesentlicher Bestandteil ihrer Lebensform. Sie müssen nicht ihre erste Liebe unter Bedingungen sozialer Distanz erleben. Auch werden sie die langfristigen finanziellen Lasten der Pandemie nicht mehr zu tragen haben. Es ist daher nur wenig übertrieben, wenn man die Pandemiebekämpfung in Deutschland als eine gewaltige Anstrengung zur Lebensrettung älterer Menschen beschreibt, deren negative Folgen nicht nur, aber doch zu einem besonders großen Teil die Jüngeren und Jüngsten zu tragen haben. Umso verdienter ist es, wenn die Medien die Jüngeren in ihrem Corona-Dasein etwas mehr in den Blick nehmen. Die Möglichkeit zur Internetrecherche ist ein Segen. Stümperhaft durchgeführt ist sie Zeitverschwendung, hieß es in der Frankfurter Allgemeinen zum Schulunterricht daheim am Computer. Lernen Sie Medienkompetenz wirklich in der halbgaren Form, in der Sie von vielen Lehrern in die Netzrecherche geworfen werden? Fragte Uwe Ebbinghaus und plädierte für das altbewährte gedruckte Buch. Bei inhaltlichen Rückfragen stellt sich jedenfalls in vielen Fällen heraus, schon ein kurzer Lexikonartikel wäre ertragreicher gewesen. Auch der Blick ins Schulbuch hätte einen Mehrwert abgeworfen, was zielführende Nutzung der technischen Hilfsmittel angeht. Und da stellt sich mal wieder die Frage, warum wir nicht in digitalen Zeiten ein Schulpflichtfach namens Medienkunde haben. Vielleicht befördert Corona ja auch dieses. Küsschen rechts, Küsschen links, warf der Tagesspiegel seinen Blick in zukünftige Zeiten ohne Masken. Die Kultur kann beides, lobte Christiane Peitz. Sie kann nach all dem Social Distancing die Nähe neu lehren und dem Vergessen Einhalt gebieten. Und sie kann Party feiern, als gäbe es kein Gestern. Freuen wir uns auf morgen.
Das war's von uns. Das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie wollen. Machen Sie's gut.